Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Schönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, moin moin und herzlich willkommen zur Besprechung von einer Marvel-Serie. Ja, ihr habt richtig gehört, beim Telestammtisch können wir auch Marvel-Serien besprechen, auch wenn wir gemeinhin ja als Marvel-Hater bekannt sind. Grüße an dieser Stelle an die Personen, die sich angesprochen fühlen. Weil wir solche Marvel-Hater sind und so eine wahnsinnige Marvel-Fatigue haben, müssten wir uns natürlich ein bisschen Doping einladen. Und das habe ich in der Form getan. Hallo, ich bin der Timo, der Videothekar. Ihr habt mich lange nicht hier gehört, glaube ich. Ich glaube, das letzte Mal bei Predator und ansonsten ein paar Monate gar nicht. Das hat alles seine Gründe, da wollen wir heute aber nicht zu tief drauf einsteigen. Ich habe hier ein bisschen Verstärkung geholt aus dem Marvel-Lager, würde ich glaube ich sagen. Und ich glaube, ich tue ihm nicht Unrecht, wenn ich ihn so ankündige. In den Shownotes habt ihr es schon gelesen. Ich habe heute von der Flimmerkiste mit Marco den Marco da. Hallo Marco, grüß dich.
Ja, hallo Timo. Schön, dass ich dabei sein darf. Grüß dich.
Prima. Um einmal kurz auszuholen, ich kenne Marco schon einige Jahre. Ich habe in der Pandemie irgendwann ja angefangen, mit diesem Filmbums größer anzulegen und aufzufahren, wie ich das eigentlich mal geplant hatte. Und irgendwann hat mich Marco mal eingeladen zu einem Jahresrückblick und dann haben wir, glaube ich, fast 3 Stunden über das Jahr 2020, ein Pandemiefilmjahr, wie es, glaube ich, all seinesgleichen nie wieder gefunden hat, gesprochen. Unter anderem auch mit dem Till vom Tele-Stammtisch, den ich damals ja Tele-Till getauft habe. Und so ist tatsächlich so eine Podcast-Freundschaft entstanden. Wir haben dann Marvel-Serien wie WandaVision und wie Falcon and the Winter Soldier gerecapped, haben Loki teilweise auch noch gerecapped und dann ist das Ganze tatsächlich, dank des Telestammtisches, also ihr seid schuld, liebe HörerInnen, dass ich jetzt beim Telestammtisch immer so viel involviert war in den letzten Jahren, ist das Ganze ein bisschen ausgeklickert. Ich glaube, letztes Jahr war ich mal bei dir zu Gast für Twisters und habe irgendwie im Urlaub mit saumäßiger Scheißqualität aufgenommen. Das tut mir immer noch leid für deine HörerInnen, muss ich sagen.
Ja, der Laptop hat die heißen Temperaturen nicht ausgehalten hier in Dänemark.
Im dänischen Sommerhaus bei irgendwie 30 Grad im Schatten war es eine super Idee, sich auf die Veranda zu setzen. Aber da war das beste WLAN. Was soll ich machen? Marco, wir hatten dich schon mal zu Gast und wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir sogar unseren heißgeliebten Chef Andy in einer, ich meine, so eine Art Staffel-Recap oder Staffel-Fazit zu Loki Staffel 2 mal eingeladen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin nochmal gerne wissen möchte, wer bist du eigentlich, Marco? Wie stehst du zu Marvel und was machst du eigentlich so in Sachen Podcast? Erzähl mal.
Ja, also Podcast mache ich jetzt exakt fast 6 Jahre am Stück. Und ja, Marvel bin ich eigentlich seit Anfang an dabei. Also seit dem ersten Iron Man bin ich da im MCU drinne, habe natürlich die große Phase mitgenommen bis zu Endgame. Gebe natürlich auch so ein bisschen zu, dass es so danach ein bisschen leider abgeflacht ist, aber trotzdem immer noch irgendwie mit viel Spaß dabei. Und gerade auch vergangenes Jahr, Deadpool Wolverine war für mich ein ganz, ganz großes Highlight. Deswegen habe ich mich auch auf Ironheart gefreut, obwohl die Serie ja eigentlich schon längst da sein sollte.
Mhm. Genau. Ja, falls ihr den Marco nicht bei, also ich packe natürlich Marcos Info alle in die Shownotes, wenn ihr da also mal reinklickt, könnt ihr schon mal gucken, was Marco so da treibt und wenn ihr dann mal seinem Account folgt und so mal in den, ich glaube Juni, Juli 2024 zurückskippt, da werdet ihr glaube ich von Deadpool und Wolverine, ich glaube ihr habt dann das Gefühl, ihr habt den Film gesehen, wenn ihr den ganzen Content da seht, den Marco gepostet hat.
Ja.
Also ein großer Marvel-Enthusiast, wie wir schon gemerkt haben, aber du hast ja tatsächlich so ein bisschen ja den Nagel auf den Kopf getroffen, indem du sagtest, so seit Endgame. Wie stehst denn du jetzt zum MCU so generell seit Endgame? Ich muss ja ehrlich sagen, ich fand noch diesen Spider-Man was Far From Home, war gleich nach Endgame. Den fand ich ja noch ganz gut und No Way Home klammer ich so ein bisschen als Eventi aus. Ansonsten hat mich das MCU ja erst wieder in diesem Jahr so ein bisschen mit an Bord zurückgeholt durch Thunderbolts, aka The New Avengers. Wie sieht das bei dir aus?
Also ich bin eigentlich immer noch recht positiv an der ganzen Sache dran. Also man merkt natürlich so in der breiten Wahrnehmung, dass das Interesse schon leider ein bisschen abgenommen hat. Aber ich finde, dass einige Filme gerade in Phase 4 oder sagen wir einfach mal Projekte in Phase 4, da würde ich auch manche Serien noch mit dazu nehmen, dass die teilweise, finde ich, zu schlecht gemacht werden, als dass sie eigentlich sind, weil ich schon glaube, dass viele Serien sich halt einfach ausprobiert haben. Also klar kann man irgendwo im großen Ganzen Marvel dann vielleicht vorwerfen, dass dieser berühmt-berüchtigte rote Faden fehlt, dieser Zug, der auf irgendeinen Punkt hinsteuert. Ich meine, das gebe ich auch ganz offen zu, selbst als Marvel-Fan, der fehlt halt in diesen Phasen irgendwie so ein bisschen. Aber ohne da jetzt auch zu tief reingehen zu wollen, das hat er ja auch gewisse Umstände mit Darstellern und Konstellationen, die passiert sind, obwohl ich jetzt auch schon wieder gehört habe, dass man drüber nachdenkt, diesen Darsteller wieder zurückzuholen. Bin ich auch mal gespannt, ob das alles so passiert, wie die Gerüchte so rumkreisen. Deswegen, das sind viele Sachen von außen reingekommen, wo Marvel an sich nichts für konnte, und ich fand es eigentlich teilweise ganz erfrischend, dass sie mal probiert haben, sich gerade in Phase 4 mal auszutesten. Was können wir machen? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Weil ehrlicherweise haben sie ja so auch angefangen. Also es waren ja auch oft die Helden, die jetzt nicht unbedingt die großen Marvel-Helden waren, die dann so einen Film bekommen haben oder eine Serie bekommen haben dann später. Es waren dann halt eher so Figuren mal aus der zweiten Reihe. Und deswegen, ich bin da immer noch positiv dabei, gebe aber natürlich schon so, dass so der eine oder andere Punkt dann so, also dieses ganz große Hype-Ding, wie es halt auf Endgame zugesteuert ist, das fehlt halt leider irgendwie immer noch. Also ich bin auch mal gespannt, ob sie das überhaupt mit den zwei Avengers-Filmen, die jetzt angekündigt sind, ob sie das überhaupt auf die Schnelle noch hinbekommen bis dahin. Ist ja jetzt gar nicht mehr allzu lang hin. Deswegen, also ich bin schon sehr gespannt, ob das alles so klappt, wie sich das Marvel so überlegt hat oder ausgedacht hat.
Ja, ich bin auch ein bisschen stolz auf mich selber. Ich glaube, ich habe am Anfang des Jahres die übliche Jahresvorschau mit meinem Kollegen Leo vom, ja, früher hieß es Filmtoast, Filmfrühstück, jetzt heißt es, glaube ich, nur noch das Filmfrühstück. Grüße auch an der Stelle an die Kolleginnen und Kollegen. Viel Glück weiterhin bei dem Projekt, was sich ein bisschen umgestaltet hat. Da ich, glaube ich, über Marvel gesprochen und habe schon geunkt, dass ich nicht glaube, dass die beiden Avengers 5 und 6 Teile in ihrem jeweiligen Timeslot bleiben. Und jetzt haben wir vor kurzem ja zumindest mal eine Verschiebung um ein halbes Jahr gehabt. Ich bin auch immer ehrlich, ich glaube, das wird noch mal ein halbes Jahr verschoben. Das ist so meine feste Überzeugung, weil ich hoffe, dass sie jetzt aus der James Gunn-Nummer bei DC lernen, der ja sagt, ohne fertiges Skript kein grünes Licht für ein Projekt. Ich glaube, auch Marvel hat mittlerweile ein bisschen gelernt, dass, wie du es bezeichnetest, dieses Ausprobieren, ich würde es eher ein bisschen durch die Gegend meandern, was so inhaltlichen roten Faden angeht. Ich glaube, sie haben ein bisschen aus ihren Fehlern gelernt, denn ich finde das gar nicht so schlimm, dass da jetzt gar nicht so große erzählerische Bögen geschlagen wurden in der Phase 4. Ich hatte viel eher das Problem, dass sie selber gar nicht wussten, wo sie hinwollen und deswegen so viele Felder aufgemacht haben und versucht haben, möglichst viele Content-Fenster sozusagen aufzuhalten. Ich erinnere mich beispielsweise an so eine Post-Credit-Szene in Doctor Strange 2, bei der eine Figur auftritt und ich immer noch davon ausgehe, dass diese Figur nie wieder das Licht der Welt erblicken wird. Oder auch die berühmten Anteaser in The Eternals, die wir alle noch ja heiß erwarten. Ich zum Beispiel nicht, ich mochte ja Eternals gar nicht. Aber wo viele sich immer noch die Frage stellen, was passiert denn damit? Und ich finde es umso spannender, dass jetzt dieses Jahr irgendwie mit Captain America Brave New World, den ich ja gar nicht mochte im Vergleich zu dir, glaube ich, dass da wieder so eine Altlast versucht wurde zu beseitigen. Und ich finde auch Ironheart, ohne jetzt schon auf inhaltliche Aspekte einzugehen, du hast das ja schon angedeutet, Ironheart wirkt für mich auch teilweise ein bisschen wie so eine Altlast. Und ich bin gespannt, ob das sich dann am Ende auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern überhaupt, ja, ob das überhaupt Anklang finden wird. Das müssen wir mal schon gucken. Bevor wir jetzt loslegen, uns ein bisschen inhaltlich über die Serie auszutauschen, die Veröffentlichung, also wir sind jetzt ja zum Embargo-Ende draußen, am 25.06. startet die Serie bei Disney Plus und ihr könnt, liebe HörerInnen, zum Start die ersten 3 Folgen gleich mal am Stück wegbingen. Wir Luxusschnösel aus der Filmbubble hatten das große Glück, schon alle 6 Folgen vorab zu sehen. Das heißt, Marco und ich kennen schon den Ausgang der Serie und haben alle 6 Folgen am Stück geguckt. Und wir werden aber das so machen, wie ihr es kennt von uns. Wir machen jetzt erstmal einen möglichst spoilerfreien Teil, wo wir über allgemeine Aspekte sprechen, die wir auch aus den Trailern kennen. Und da sollt ihr also wirklich einen Eindruck bekommen, ob die Serie was für euch ist oder nicht. Marco ist da auch mehr Marvel-Experte als ich, deswegen vertraut er im Zweifelsfall immer auf sein Fazit, wenn ich ihn dann nachher frage, für wen er Ironheart empfehlen würde. Wir werden aber am Ende, weil es eine Marvel-Serie ist, natürlich einen kleinen Spoiler-Part rangehen müssen, weil ich so eins, zwei, vielleicht einen dritten Aspekt doch nochmal beleuchten würde. Das ist dann also wirklich für die Leute, die vielleicht sagen, so nach 3 Folgen, nee, ich glaube, ich gucke das doch nicht zu Ende, aber ich würde schon gern wissen, wie es ausgeht. Oder für diejenigen, die das auch gerne mal nachhören, das wissen wir ja auch, dass einige das erst mit ein paar Wochen Verspätung bei uns sich anhören. Und dementsprechend, wir machen jetzt, wie gesagt, erstmal einen spoilerfreien Part oder möglichst spoilerfreien Part. Und wenn wir irgendwann wissen, wir müssen abbiegen in Richtung Spoiler, dann machen wir unsere Fazits. Und wie gesagt, dann könnt ihr so ein bisschen reinhören, was wir so an Deep Dive dabei haben. Du hattest schon richtig erwähnt, diese Serie ist ja tatsächlich schon seit Dezember 2020 in der Ankündigung. Also das ist auch noch aus alten Disney-Zeiten, muss man sagen. Da war ja auch noch eine andere Führung bei Disney, die damals Disney Plus sehr, nicht nur sagen, gefeatured hat, sondern versucht hat zu pushen ohne Ende. Und da Content brauchte und gesagt hat, Mensch, wir brauchen eine Marvel-Serie dafür und dafür und dafür. Und dann haben sie unter anderem mit dem ja momentan in aller Munde befindlichen Ryan Coogler einen, wie ich finde, herausragend visionären Filmemacher gefunden, der diese Ironheart-Serie zumindest mitproduziert und der die beiden Black Panther-Filme verantwortet in MCU. Und sich dann in diesem Film Black Panther 2, ich weiß nämlich nicht mehr, ob ihr euch noch erinnert, ich habe mich tatsächlich noch erinnert, eine Figur auftreten lassen hat, nämlich Riri Williams, gespielt von Dominic Thorne. By the way, die übrigens ohne Casting einfach mal engagiert wurde. Das finde ich auch eine spannende Aktion. Und die ist jetzt die Hauptfigur in dieser Ironheart-Serie. Und wir gucken gleich mal, inwiefern diese Serie das auch wirklich ausspielt, dass wir hier also eine weibliche POC als Hauptfigur haben. Bin sehr gespannt, was du darüber denkst. Ich finde es an sich schon mal interessant, wo die Serie startet, denn das Ganze ist jetzt ja auch so ein bisschen 3 Jahre nach Black Panther ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir sehen also jetzt Riri, wie sie am Anfang am MIT in Boston studiert mit einem Stipendium von der Stark Foundation, wenn ich es noch richtig erinnere. Und ja, die scheint aber mit dem studentischen Leben nicht ganz ausgelastet zu sein und macht so ein bisschen, sagen wir mal so, halbseidene Grauzonenbereich Dinge und unter der Hand. Und das bringt sie tatsächlich in Schwierigkeiten. Und an dieser Stelle würde ich schon mal so ein bisschen kryptisch bleiben wollen und das ein bisschen eurer Fantasie überlassen, was wohl mit ihr passiert. Ich bin jetzt ehrlich, ich finde so, die ganze Machart der Serie fühlt sich rein inhaltlich für mich jetzt gar nicht so richtig frisch an. Man merkt, wie ich finde, schon dieser Serie an, dass die 3-4 Jahre entwickelt wurde. Wie stehst du dazu, Marco? Wie ging es dir auf der inhaltlichen Ebene mit Ironheart?
Ja, also den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall auch. Also das Innovative ist irgendwie anders. Also wenn man da irgendwie erwartet, dass da jetzt was komplett Neues irgendwie kommt, ist anders. Also ist definitiv nicht so. Aber trotzdem muss ich sagen, war ich über diese 6 Folgen hinweg eigentlich gut unterhalten. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es mich jetzt in irgendeiner Art und Weise irgendwie gelangweilt hat oder sowas. Also das kann ich so nicht sagen. Aber dass man jetzt irgendwie gedacht hat, okay, jetzt geben sie dem Ganzen nochmal so einen frischen Anstrich oder nochmal so eine andere Sichtweise, das ist irgendwie nicht so. Und es fällt schon halt echt ein bisschen auf, dass die Serie wirklich halt zu einer Zeit entstanden ist, wo halt die Pläne von Marvel noch komplett andere waren. Also das merkt man schon recht schnell, finde ich, beziehungsweise es zeigt sich halt auch im Laufe der Episoden, dass da vielleicht ursprünglich sogar was ganz anderes geplant war und dass man das dann irgendwie so hingemacht hat, wie es halt jetzt letzten Endes geworden ist. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Kann auch gar nicht so sehr damit connecten, dass man hier versucht hat, bei mir erweckt sich immer mehr der Eindruck oder entsteht der Eindruck, dass Marvel-Serien so ein bisschen so das Zubrot mittlerweile sein sollen, so als Bonus, während ja eine Zeit lang Marvel-Serien ja Kanon sein sollten. Also wir wirklich jetzt gucken wir wieder auf Captain America Brave New World. Ich fand es schon erstaunlich, wie sehr diese Serie The Falcon and the Winter Soldier da doch eine Rolle gespielt hat, vor allen Dingen bei einer Figur und am Ende ja aber trotz dieses Wissens, was man eigentlich benötigt, immer mal wieder die ZuschauerInnen, ja, die diese Serie nicht gesehen haben, dass man die immer wieder so reinholen muss mit so Kommentaren und Erklärungen. Und das fand ich jetzt beispielsweise bei Ironheart sogar relativ erfrischend und gut, dass sie darauf größtenteils verzichtet haben. Das muss ich der Serie also schon anrechnen. Ich finde, man wird hier relativ unvermittelt ins Geschehen reingeworfen und wenn man jetzt die Figur, die ich kann mir jetzt nicht mehr ganz erinnern, aber ich glaube, die hat ja von der Screentime her in Black Panther 2 vielleicht auch so eine Art Sidequest von 20, 25 Minuten oder einer halben Stunde. Ich weiß es nicht mehr so ganz
länger
genau.
Länger war es nicht, nee.
Ja. Ich glaube nicht, ne? Also deswegen, Black Panther 2 muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich auch nur einmal vollständig gesehen und auch nur bei Disney Plus. Ich war nicht im Kino dafür. Es tut mir leid, Disney. Ich gelobe Besserung in Zukunft. Also ich finde so, dass sie dafür, dass sie in Black Panther so eine Sidequest hatte, fand ich es jetzt gelungen, dass sie zumindest sich trauen, so einer Figur eine sechsteilige Miniserie zumindest auf die Schultern zu geben und gleichzeitig eine Figur nehmen, die, ich kann mich zumindest bei Black Panther 2 daran erinnern, schon da so ein bisschen im Graubereich agierte und eher so versuchte, ihre Studienzeit so mehr schlecht als recht zu überstehen. Und jetzt können wir das spoilerfrei sagen, weil es auch in den Trailern schon vorkommt. Und hier haben wir jetzt eine Figur mit Riri, die tatsächlich sehr schnell in, ja, Gangstermilieu-Gefilde abrutscht. Wie ging's dir mit diesem doch sehr, sehr schnellen Abrutschen in Graube oder auch Schwarzbereiche und in die Verbrecherszene? Fühlte sich das für dich organisch genug an?
Also mir ging es ehrlicherweise ein bisschen zu schnell. Also, dass sie sich sehr, sehr schnell damit irgendwie arrangiert hat oder sowas. Das muss ich auch ganz sagen. Da habe ich auch so ein bisschen geungt. So ein bisschen. Ich meine, klar, sie hat halt den Willen, damit Geld zu verdienen, okay, aber da gäbe es ja durchaus auch andere Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Ne? Und aber sie hat sich relativ schnell damit arrangiert und das fand ich schon ein bisschen überraschend, weil ganz so kam sie mir eigentlich in Black Panther 2 gar nicht so vor. Also schon natürlich so ein bisschen, naja, wie du schon sagst, so im Graubereich, ne, dass man sich so ein bisschen zwischen den Welten so ein bisschen bewegt, ne, gut, schlecht, ne, so irgendwas von beiden, wie es ja Star-Lord in Guardians zum Beispiel gesagt hat. Und deswegen, da war ich auch so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich muss sagen, dass mir Dominic Thorne als Riri Williams als Hauptdarstellerin, die hat das für mich komplett getragen. Also das ist, sie war damals schon in Black Panther 2, hat sie für mich schon rausgestochen, obwohl sie nur diese, sag mal, 15, 20 Minuten da hatte, mit Unterbrechung ja drinne. Und also ich konnte mir das schon gut vorstellen, da mit ihr eine Serie zu sehen. Und ich, als damals auch die Ankündigung kam, war ich da auch sehr frohen Mutes. Und jetzt auch hier in diesen 6 Folgen, also muss ich wirklich sagen, die hat das super gespielt. Also ich habe der sehr gerne zugeguckt, wie sie da agiert hat.
Ja, ich finde auch, dass diese Serie dieses große Faustpfand hat, nämlich Dominic Thorne, die das wirklich als ja doch von der Physiognomie her eher schmale, kleine Figur, das wirklich ganz, ganz toll managt hier, diese Sendung oder diese Serie, diese Miniserie, ja gekonnt auf den recht schmalen Schultern zu tragen. Und ich bin aber auch gleichzeitig ehrlich, wenn ich so in den Cast an sich gucke, also wir haben da jetzt Anthony Ramos dabei, der spielt jetzt Parker Robbins. Dann haben wir Alden Ehrenreich dabei, den kennt ihr vielleicht aus, ja, der leider nicht so wirklich wohlgelittenen Solo.
Ich fand den gar nicht so schlecht.
Ich fand den auch nicht so schlecht, aber der hat halt an der Kasse so wahnsinnig wenig eingespielt, dafür, dass der, glaube ich, irgendwie 350 Millionen gekostet hat. Und ja, durch diese diversen Nachdrehs unter Ron Howard ja diesen Ruf hatte, dass der irgendwie ja so ein Flickenteppich-Patchwork-Film ist. Und dementsprechend ist so Alden Ehrenreich, ich habe den jetzt zuletzt in Cocaine Bear natürlich gesehen, den ich nicht so wahnsinnig gut fand und in Oppenheimer, den ich ja auch nicht so gut fand. Deswegen fand ich es ganz erfrischend, den jetzt auch in dieser Marvel-Serie zu sehen. Und wenn man natürlich solche, ja sagen wir mal, etwas bekannteren Gesichter castet, dann hat man auch mal auch das Gefühl, dass die Charaktere so ein bisschen bedeutungsschwerer werden. Jetzt nehmen wir mal uns den Anthony Ramos vor, der spielt wie gesagt diesen Parker Robbins und ich glaube, das ist jetzt noch nicht gespoilert, wenn wir verraten, dass der den Antagonisten spielt in dieser Serie. Ich finde ihn ja als Schauspieler ehrlich gesagt so leidlich interessant. Der ist ja letztes Jahr in diesem Twisters quasi Requel aufgetreten und vor 2 oder vor 3 Jahren sogar schon in Transformers Rise of the Beast. Und ich muss ehrlich sagen, für mich trägt der so von seinem schauspielerischen Können jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass ich den für einen großartigen Hauptdarsteller halten würde. Wie geht's dir mit seiner Darstellung und mit seiner Figur Parker Robbins? Wie war es bei dir?
Also ich fand den zum keinen Zeitpunkt bedrohlich. Also, ich weiß nicht, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich auch einer der ganz großen Schwachpunkte. Ich habe zum keinen Zeitpunkt irgendwie Angst um Riri Williams gehabt. Irgendwie so, weil er erstens mal teilweise relativ naiv agiert oft und die Leute einfach irgendwie machen lässt und dann wegschickt und gar nichts weiter hinterfragt. Und dann halt auch so diesen kompletten Plan habe ich ehrlicherweise auch gar nicht so richtig kapiert, was er damit eigentlich bezwecken wollte. Ich meine, es gibt ja dann noch so kommen wir ja dann vielleicht im Spoiler-Teil dazu. Es gibt ja dann noch so eine Art Reveal dann am Ende. Am Ende. Und Ende gut, alles gut. Nein. Und also ich weiß nicht, also der war sehr, sehr blass, fand ich. Also ich hatte aber ehrlicherweise so den Eindruck, als ob da auch eventuell Material gefehlt hat, weil irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, dass mir irgendwas gefehlt, nochmal eine Szene oder nochmal so ein Moment dazwischen irgendwie. Also so ging es mir so, ab einer gewissen Folge ging es mir so, irgendwie haut da so eine Entwicklung seiner Figur nicht hin. Also ich weiß nicht, also man weiß ja auch, dass Nachdrehs und sowas stattgefunden haben, ob da irgendwas dann auch wieder am Schneidetisch runtergefallen ist. Also ich habe da null bis zum Ende absolut keine Bedrohung in ihm gesehen und habe mir dann schon irgendwie gedacht, dass vielleicht der Held natürlich dann auch strahlend da rausgeht vielleicht. Und deswegen, also ich fand die schon sehr, sehr schwach, ehrlicherweise.
Wenn wir jetzt auch ein bisschen davon ausgehen, dass nicht jeder die Comicvorlage kennt, dann lassen wir auch mal noch ein bisschen im Dunkeln, was so sein großes Gimmick ist, mit dem er auftritt. Aber er selber sagt ja auch über dieses Gimmick, dass er ohne dieses Gimmick ja gar nichts wäre. Und das unterstreiche ich auch vollständig, denn der ist ein, ich finde, nicht gerade charismatischer Leader einer ja kleinen Gangster-Diebesbande. Da ist noch seine rechte Hand John, den ich ganz anstrengend gespielt fand, also der immer nur diese eine raue Tonart hatte und immer so, man, und it's supposed to be a team, und du dachtest so, ey, mach doch mal ein paar Nuancen in dein Spiel rein, das fehlt ihm halt total. Und bei Anthony Ramos geht's mir auch wie dir. Ich hatte so das Gefühl, dass am Anfang der Charakter so eine Art ehrenhaftes Motiv hatte und kapitalistische Großverdiener, dass er den ans Leder will und quasi den in Anführungsstrichen kleinen Leuten, vor allem natürlich seinem Team und sich, quasi zu Vermögen verhelfen will. Und das Motiv wurde am Ende hinten raus doch wieder so ein ganz persönliches, banales, wie ich finde, das dann auch so in so einem Dialog quasi erklärt wird, wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist. Und das fand ich dann ebenso wie du relativ dünn und schwach. Also da war ich vom Bösewicht, das sind jetzt keine Marvel-Neuigkeiten an der Stelle, war ich auch mal wieder eher enttäuscht und unterwältigt. Und das ist schon schade, weil man irgendwie das Gefühl hatte, also das, was sie da hätten aufbauen können mit so einer, ja, das ist schon, finde ich, so eine kleine Sozialkritik, die man daraus lesen kann. Und da merkt man vielleicht doch so ein bisschen auch die Ryan Coogler-Aspekte und die kleinen Fingerchen, die er da eventuell noch als Executive Producer da im Köcher hatte und da seine Finger im Spiel hatte. Ja. Aber ich finde, wie bei so vielen Marvel-Serien, das versandet ja hinten raus immer sehr. Also ich finde das so eine Marvel-Serienkrankheit, dass die manchmal ganz, ganz interessant anfangen. Wir denken beide natürlich an WandaVision, wir denken an Loki Staffel 1, wir denken auch an Loki Staffel 2. Wir denken beispielsweise auch an, ja, auch Falcon the Winter Soldier fing ganz interessant an. Und dann finde ich hinten raus, ja, wird's dann halt so konventionell immer aufgelöst, und deswegen finde ich, dass die Marvel-Serien da tatsächlich so ein bisschen darunter leiden, dass sie aus meiner Sicht ein bisschen immer wie Marvel-Produkte zweiter Klasse wirken.
Ja, also
jetzt muss ich eine Frage stellen.
Ja, ja, nee, du kannst auch was sagen. Ich sage einfach mal so, ich finde halt einfach, man hätte es anders auflösen müssen, also ohne das jetzt Ende zu spoilern, aber das, was in der letzten Folge passiert, hätte man halt früher bringen müssen und dann die Figur, die in der letzten Folge auftaucht, als, ich sage mal, andere Bedrohung nochmal zu etablieren. Das hätte ich dann letzten Endes interessanter gefunden. Vielleicht war das auch ursprünglich der Plan, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das hätte ich halt interessanter gefunden, weil er geht halt wirklich als Parker da irgendwie komplett unter. Und ich meine, das Team an sich fand ich so zu Beginn, wie die eingeführt werden, noch eigentlich ganz smart, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind ja auch teilweise bekannte Figuren, also Schauspieler, die man schon mal da und dort als Nebenfiguren gesehen hat. Und sein Cousin, den du angesprochen hast, der spielt aber die Rolle immer so. Den kenne ich noch aus der Serie Good Girls von Netflix. Hat er die gleiche Rolle gespielt. Also der hat sich auch in den ganzen Jahren, ich glaube, die ist schon 5 oder 6 Jahre alt, hat sich nicht ein Haar verändert. Also es ist immer noch genau das Gleiche.
Okay, dann bin ich ja, also gut, soll man dann beruhigt sein eigentlich, oder soll man denken, vielleicht nochmal 2, 3 Schauspielstunden? Nein, das steht uns natürlich nicht zu, dass wir jetzt über solche Menschen urteilen. Nein, das wäre jetzt zu viel des Guten. Aber eben mir war das alles zu sehr ein Ton, deswegen fand ich es ein bisschen schade. Ja, du hast schon gesagt, ich finde die Teamdynamik am Anfang ja auch noch ganz, ganz, mein alter Chef würde sagen, pfiffig. ich finde aber so hinten raus wird das Ganze ja dadurch, dass auch die Stakes so ein bisschen ernster werden und auch das Team an sich unter, ja, so ein bisschen Inhomogenität leidet. Das heißt, dass die so untereinander auch nicht gerade sich so grün sind und man das Gefühl hat, dass sie doch sehr auf ihren Boss hören und ihm quasi blind folgen und ihm vertrauen. fand ich das so ein bisschen schade. Und den muss ich aber sagen, dass für mich auch auf der Plot-Seite Ironheart gar nicht so sehr überzeugen konnte. Bei mir hat es eher Klick gemacht bei dieser emotionalen Seite. Also ja, gerade wenn wir auf Riris Vergangenheit gucken, die wir hier so nach und nach, finde ich, entblättert bekommen, fand ich, dass das große Plus von Ironheart war. Bist du da auch an Bord oder sagst du, nee, das war mir viel zu sehr powered
bei Nein, Kuchen? Sehe ich genauso. Also es gibt ja dann was mit einer Person aus ihrer Vergangenheit, was dann in die Jetztzeit übertragen wird. Und das fand ich einen sehr, sehr smarten Move, also das zu machen. Dann vielleicht auch ein Stück weit naheliegend, wenn man die Technik so, wenn man daran denkt, wie die Technik benutzt wird, die sie da benutzt. Aber das fand ich sehr smart, wie man das gemacht hat. Und ich finde auch gerade da und auch diese Aktion unter den Figuren, sei es jetzt Ruby mit ihrer Mutter oder mit den anderen Personen, sei es jetzt der Bruder von Natalie und so weiter. Ich finde, auch da merkt man halt auch diesen Ryan Coogler-Aspekt, weil er halt da es wieder geschafft hat, diesen People of Color-Vibe da so mit reinzubringen, diese Zusammengehörigkeit und Familiendynamik und so weiter. Also das fand ich sehr, sehr stark. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also da geht eigentlich so dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, Action-Plot, der ja an sich, wenn man mal so Revue passieren lässt, auf die Serie schon recht klein eigentlich ausfällt. Also ja, es geht eigentlich mehr um diese emotionalen Momente untereinander als um sie als Superheldenfigur an sich. Und das fand ich doch sehr, sehr interessant. Und das fand ich auch den stärkeren Part. Das gebe ich auch, ja.
Und da finde ich auch Anknüpfungspunkte zu dem, ja, dann, wenn man jetzt an Ironheart auch den Namen hört oder die Bezeichnung, denkt man natürlich auch automatisch an Iron Man. Ich fand, dass gerade die Iron Man-Reihe ja immer so ein bisschen davon gelebt hat, dass Tony Stark als emotionaler Anker mit dabei war, der auch gerade im ersten Teil seinen Graubereich abgedeckt hat als Waffenhändler, der dann natürlich durch die Läuterung sich zu humanitären Idealen verpflichtet fühlt, könnte man sagen, der dann ja aber auch gerade in Teil 2 und vor allen Dingen in Teil 3 doch mit seinen inneren Dämonen ganz schön was ausfechten muss und da auch so eine Art ja posttraumatisches Stresssyndrom im Zuge von Avengers 1 entwickelt hat. Würdest du dann aber mitgehen, dass Riri so von ihrem Ideenreichtum und ihrer emotionalen Vergangenheit so ein bisschen doch eine Schwester oder Cousine im Geiste von Tony Stark ist und dass das für dich gepasst hat?
Ja, definitiv. Also das sind ganz, ganz deutliche Parallelen da drinne. Sie hat ja dann auch irgendwann mal so Angstzustände, wo sie dann auch runtergebracht werden muss. Und das hast du ja gerade bei Tony Stark auch angesprochen, dass das in Iron Man 3 war, das ja auch ein ganz großer Punkt, der da auch mit reingespielt hat. Also ich finde schon, dass da sehr große Anleihen an Iron Man da sind. Aber trotzdem bleibt es eine eigenständige Figur. Also allein auch, wie sie dann, also es wird ja auch die Geschichte erzählt, wie sie zu ihrem Namen im Prinzip ja kommt, was ich auch ganz, ganz süß fand, wie das so erzählt wird. Und deswegen, also das auf jeden Fall. Also es ist keine Kopie, es ist irgendwie, es ist schon was Eigenständiges, aber es hat schon sehr viele Parallelen natürlich zu Iron Man, sei es zu Tony Stark selber, als auch zur Superheldenfigur, weil so mit ihrem Anzug und so, da sind schon viele, viele gleiche Parameter da. Also das hat mir ganz gut gefallen. Also das muss ich auch sagen. Also alles, die ganzen Action-Momente, die drinne sind, die sind auch in Ordnung. Also für eine Serie wirklich super. Also klar kann man, wenn man jetzt wirklich haarklein reingehen würde, könnte man sagen, ja gut, da und dort ist vielleicht das CGI nicht ganz so gut. Aber man muss sich immer noch überlegen, es ist eine Serie, es ist kein Kinofilm. Dafür ist das vollkommen.
Wir haben dieses Jahr auf der Leinwand schon deutlich schwächeres CGI gesehen. Das kann man an dieser Stelle sagen. Das ist jetzt noch keine ultimative Heiligsprechung von Ironheart. Aber man kann sich jetzt darauf verlassen. Also es ist jetzt nicht TV-Niveau, sondern es ist schon eine deutliche Steigerung. Und du hast es gesagt, es wird ganz gut kaschiert, indem man jetzt die Action-Parts, finde ich, relativ klein hält. Da fühlte ich mich sehr an Iron Man 2 erinnert, wo es ja eigentlich auch nur so 2,5, vielleicht 3 große Action-Set-Pieces gibt. Hier hat man auch das relativ klein gehalten. Mir selber war es dann leider, ich bin ja so ein Sucker für Heist-Filme und für so Einbrüche. Und da muss ich sagen, hätte ich so ein bisschen mehr von sehen wollen. Es gibt dann ja am Ende des Tages tatsächlich eigentlich nur 2 oder vielleicht 1,5, die so richtig interessant sind. Wobei der erste auch so ein Szenario entwickelt mit so unterirdischen Tunneln und Liften für Autos oder Lifts für Autos. Da dachte ich schon, okay, also in welcher Zeit befinden wir uns denn jetzt? Das Ganze spielt ja vom Ort her in Chicago, also in einem realen Ort, nicht in irgendwie Fantastrihausen oder so. das fand ich irgendwie ganz cool. Aber ich habe mich dann tatsächlich gefragt, so Mensch, so den Heist-Aspekt, könnt ihr den noch ein bisschen ausbauen? Weil gerade dieser Anthony Ramos hat für mich, also wenn ich ihm jetzt eins geben würde, wäre es so ein bisschen dieses, ja, dieses Zwielichtige und gleichzeitig so dieses Verkaufen, dass das ja alles eigentlich nur für einen guten Zweck ist. Und da finde ich natürlich, wenn man so einen geschickten, so Ocean's Eleven-esken Heist durchführt, finde ich das immer ganz geil. Und deswegen fand ich da so, dass der Film in der ersten Szene noch ganz gut funktioniert, in der zweiten dann schon, finde ich, nicht mehr so.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Da fällt es halt so ein bisschen ab. Also das hätte ich mir auch gewünscht, wenn man da wirklich nochmal so einen raffinierten Clou irgendwie dann von der Gruppierung nochmal mitkriegt. Man hätte es ja dann vielleicht auch so aufbauen können, dass halt quasi das Finale, in Anführungszeichen, bei dem dritten Heist dann quasi stattfindet oder so. Hätte ich vielleicht auch an sich ein bisschen ja besser gefunden, wenn man es irgendwie so abgerundet hätte, weil man schon so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, die letzte Folge, die tröpfelt da so ein bisschen vor sich hin, ne, bis dann halt Riri dann in Aktion tritt. Und das fand ich auch ein bisschen schade. Also da hätte man, glaube ich, auch deutlich mehr rausholen können, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ja. Wo man, wie ich interessanterweise, was ich gut finde, wo man nicht so viel rausholt, beziehungsweise nichts so aus der emotionalen Kiste noch rauszieht, ist diese übliche Love Interest Nummer. Das mag ich sowieso bei den Marvel-Serien eigentlich ganz gerne, dass die auf solche klassischen Tropes verzichten, wo es dann irgendwie auf einmal so eine beste Freundin, besten Freund gibt, die dann sich zu so einem Love Interest entwickelt. Hier gibt es mit einer Figur aus der Vergangenheit von Riri, also mit der Natalie, da werden wir im Spoiler-Part nochmal drüber sprechen, was genau das mit Natalie auf sich hat. Aber ihr Bruder könnte ja so ein bisschen in die Richtung Love Interest gehen. Und ich finde es ganz cool, dass sie den Weg halt nicht gehen. Also da merkt man auch wieder, dass dieses Marvel-Serienuniversum da, finde ich, stringent bleibt und da nicht solche billigen Sachen rauszieht.
Ja, sehe ich genauso. Also ich meine, es werden ja Andeutungen gemacht. Also man merkt schon, dass die beiden zueinander hingezogen sind und dass da vielleicht doch schon mal irgendwie, vielleicht auch mal ein bisschen was schon gelaufen ist oder irgendwie so oder laufen könnte, aber sie spannen das eigentlich sehr schön aus. Also es driftet nie so in dieses Klischee halt, was man sich so denkt, ab. Also es bleibt immer so kurz davor und trennt sich dann wieder, aber das fand ich auch ganz smart gelöst eigentlich. Und letzten Endes arbeiten sie ja trotzdem auch zusammen. Das fand ich schon ganz, ganz gut so.
Und so, finde ich, entsteht auch eine coole persönliche Geschichte von Riri. Also, wenn ich der Serie bisher relativ viel Kritik entgegengebracht habe, finde ich doch so, dass den Charakterbogen von Riri, den finde ich doch relativ stimmig und schlüssig. Denn auch wenn ich, das werden wir im Spoiler-Part ein bisschen breiter auswalzen, aber auch wenn ich die letzte Folge so von dem üblichen, ich finde auch, da ist wieder eine gleiche Struktur wie beispielsweise zur ersten Staffel Loki, wo auch in der letzten Folge dann eine Figur auftritt und ja, viel erklärt und viel ihre Motivation hier schildert. Sie haben es ähnlich, aber nicht ganz so ähnlich. Aber ich finde es so von der persönlichen Dimension fand ich es richtig gut, weil Riri doch dann einen sehr, sehr runden persönlichen Charakterbogen bekommt und auch, finde ich, eine Entwicklung ja in diesen 6 Folgen nimmt. Also ich finde, sie fängt halt an so als kleine, bisschen, wie soll man sagen, mit so diebischen Genen ausgestattete Studentin und entwickelt sich so im Laufe der Serie von einer doch ja, würde ich sagen, zumindest teiltraumatisierten jungen Frau zu einer, die ihr eigenes Handeln versucht, Verantwortung zu übernehmen und auch so ein bisschen, ich will nicht sagen geläutert erscheint, aber so ein bisschen ihren Frieden, ihren Inneren damit gemacht zu haben scheint. Wobei dann der Endtwist in der letzten Folge tatsächlich das so ein bisschen, wie ich finde, zumindest auf spannende Füße stellt, was so die Zukunft dieser Figur angeht.
Ja, aber geläutert, genau das Wort hätte ich jetzt auch gerade so gesagt, ja. Also so ein bisschen kommt es dann schon so rüber nach den Folgen auf jeden Fall. Also so schnell, wie sie in diesem Graubereich drin ist, ist sie dann auch gegen Ende dann wieder draußen, muss man schon sagen. Natürlich auch viel mit Rückbezug auch auf ihre Vergangenheit. Ich finde, ihre Mutter spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, was das Ganze angeht. Was ich auch eine sehr, sehr tolle Figur fand, auch wenn jetzt die Rolle jetzt nicht so riesig war, aber trotzdem fand ich der sehr, sehr gut, wie sie immer auf Riri eingewirkt hat. Deswegen, also ich sehe das genauso. So am Ende kriegt sie dann schon so ihren Turn. Obwohl, wie du schon sagst, was dann so ganz zum Schluss passiert, das ist interessant, ist halt jetzt die Frage, wird das halt nochmal in Zukunft aufgegriffen, aber da müssen wir dann vielleicht am Ende der Folge nochmal drüber reden.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich habe ja schon angedeutet, so ein bisschen mein Problem ist mit Marvel-Serien, dass die für mich so einen Sidequest-Charakter haben und da finde ich, macht jetzt Ironheart auch keine Ausnahme, denn ohne jetzt auch zu spoilern, würde ich jetzt mal die Bedeutung und die Relevanz fürs MCU an sich mit relativ geringer Prozentzahl betiteln. Bist du da dabei oder sagst du, nee, Timo, da kommt noch was anderes nach, wart mal ab.
Nee, also ich kann es mir halt auch Stand jetzt gar nicht so vorstellen, wo sie nochmal irgendwo auftreten würde. Das erste wäre natürlich, wie ich gehört habe, Young Avengers eventuell, dass sie da, und dass da gibt es ja jetzt Gerüchte, dass auch das als Serie kommen soll. Wäre natürlich naheliegend, wenn sie als Serienfigur da auch auftritt. Also bisher sind es ja fast alles Serienfiguren, die da mit dabei sind. Also klar, auch teilweise welche, die auch mal in Filmen Auftritt hatten. Aber das wäre so das Erste, wo ich sie sehen würde. Fände ich auch an sich ganz spannend, weil man natürlich schon so bei dem Original Cast, was jetzt die Filme angeht, ja, da, also nicht, dass man sich satt gesehen hat, aber es sind dann halt mehr oder weniger halt die Gesichter, die man schon seit Jahren kennt, und da finde ich es dann schon mal gut, wenn man auch vielleicht der jungen Generation dann mal die Chance gibt zu glänzen, auch wenn es in Anführungszeichen vielleicht nur eine Serie ist.
Ich glaube allerdings, dass Kevin Feige auch so ein bisschen beobachtet hat, was dieses Jahr passiert ist. Also wir haben da nun wirklich mit Thunderbolts aka The New Avengers einen Film gehabt. Ich bin mittlerweile fast ein bisschen, ich schäme mich fast ein bisschen, dass ich den in meiner Videokritik, die man auf Filmtoast auf dem YouTube-Kanal dort sehen kann. Ich habe da ja nur 3,5 von 5 gegeben, nachdem ich ihn zweimal gesehen habe. Einmal in Berlin und einmal in Hamburg bei einer Community-Preview. Also ich war da wirklich auch mit Marvel-Enthusiastinnen und Enthusiasten in einem Kinosaal und habe dort den Film gesehen und habe ihn ein zweites Mal sehen können und schäme mich fast ein bisschen, weil ich fand den doch wirklich erstaunlich homogen und gut, als vor allen Dingen als Solo-Projekt. Ich finde aber, wenn der Film eins gezeigt hat, ist, dass so neue Gesichter im MCU gar nicht so gern gesehen werden, vom breiten Publikum zumindest, denn der Erfolg war ja doch relativ überschaubar. Meine Befürchtung ist, dass das, was du andeutetest, dass die New Avengers tatsächlich das Kino blockieren werden für auch die alte Garde und dass die Young Avengers für Disney Plus im Streaming landen werden, was ich ein bisschen schade finde, weil auch das wäre wieder eine Möglichkeit, neue erzählerische Fäden zu gehen, das Ganze auch mal wieder ein bisschen kleiner zu machen, ein bisschen weniger Stakes, ein bisschen kleinere Scale. So, finde ich, gerät es dann doch wieder, wie jetzt, wir haben jetzt Fantastic Four vor uns in, ich glaube, knapp 5 Wochen. Dann haben wir eine lange Pause wahrscheinlich fürs nächste Kinojahr. Mit langem Anlauf gehen wir dann auf Avengers 5 schon hin. Ich bin skeptisch, was da angeht. Also ich habe das Gefühl, dass der Cast irgendwie täglich nochmal wächst und dass dann noch Leute hinzukommen, von denen wir noch gar nichts wissen. Ja. Benedict Cumberbatch sagt ja immer noch, nein, ich bin da gar nicht, dreht da gar nicht auf und so weiter und so fort. Und wir alle finden, also ich finde, wenn Ironheart da auch eine Sache macht, ist es zum Beispiel ein Thema aus der Doctor Strange-Reihe schon ein bisschen wieder mit einzuimplementieren. Also
stimmt.
Ich bin da gespannt, wie so die erzählerischen Zweige weitergehen. Hab allerdings Befürchtung, dass man sich wieder auf, ja, alte Gesichter und alte, in Anführungsstrichen, Stärken besinnt. Nicht umsonst ist ja nun Robert Downey Jr., wird ja heiß ersehnt zurückerwartet im Avengers 5. Ich bin da noch immer sehr skeptisch, was das inhaltlich angeht.
Ja, ich lasse mich da einfach mal überraschen, bis mein erstes Material sieht. Also bin da auch ein bisschen hin und her gerissen, was seine Figur angeht, seine Rolle angeht. Aber ich hoffe trotzdem, vielleicht merken sie ja, okay, es ist gerade durch die Verschiebung vielleicht von dem neuesten Avengers, vielleicht wird da auch irgendwie Luft, dass man sagen kann, okay, wir können doch ein Young Avengers fürs Kino machen. Ne? Also es macht der Disney auch manchmal gerne, dass sie Miniserien dann als Kinofilm rausbringen. Vajana 2 ist ja so ein Beispiel, zum Beispiel. Also deswegen, also ich meine, es sind ja auch bisher nur Gerüchte. Also es ist ja noch, glaube ich, noch nichts in trockenen Tüchern oder offiziell bekannt. Also warten wir es mal ab. Also ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn sie der jungen Garde auch mal eine Chance geben würden. Und man hat ja mit Florence Pugh auch durchaus eine Anführerin, die halt die jüngere Garde da auch nach vorne ziehen kann. Also ohne Frage.
Und die auch echt für mich in Thunderbolts bewiesen hat, dass sie einen Film, also nicht, dass Florence Pugh da für mich jemals in Frage stand, also die ist ja eine grandiose Schauspielerin.
Ja.
Für ihr Alter. An unseren Kollegen Fall, ja. Dom an der Stelle, der es ja auch mich sonst lynchen würde, würde ich das nicht sagen. Aber ich fand gerade in Thunderbolts, fand ich sie halt wieder richtig stark, weil sie mich da auch wieder so von ihrer Präsenz und von ihrer Physis her überzeugt hat. Ich hoffe, dass sich Kevin Feige da so ein bisschen auch mal auf Sachen einlässt, vielleicht auch mal sagt so, ja gut, also vielleicht müssen wir dann noch die nächsten Nicht-Team-Up-Filme mal ein bisschen günstiger produzieren. Jetzt gibt's ja wieder die Möglichkeiten. Ich meine, zu Pandemiezeiten, das wissen wir beide. Wir haben jetzt ja Mission Impossible Final Reckoning auch beide im Kino gesehen. Und dann weiß man natürlich, ja, der hat 400 Millionen gekostet. Da muss man auch bedenken, dass da einfach Dinge kaputt gegangen sind. Unter anderem anscheinend ja bei dieser U-Boot-Stunt-Nummer ist ja anscheinend ein ganzes U-Boot irgendwie zerstört worden. Das hat einfach unheimlich viel Geld verschlungen. Und diese Pandemie-Drehbedingungen, da haben echt, also ja, schon andere Filme drunter gelitten. Wir nehmen jetzt gerade ungefähr 1,5 Wochen vom Kinostart von Jurassic World, wie heißt der auf Deutsch? Die Wiedergeburt oder sowas.
Wiedergeburt, ne? Ja.
Ja, nehmen wir auf und wir haben jetzt ja in den letzten Wochen bei einigen Filmen gehört, wie viel sie denn wirklich gekostet haben sollen. Und der dritte Jurassic World ist ja richtig sündhaft teuer gewesen, weil sie den ja komplett unter Pandemiebedingungen gedreht haben. Der soll ja so fast eine halbe Milliarde verschlungen haben im Endeffekt. Ui. Das weiß man dann durch diese Steuerzurückzahlung, die dann in Großbritannien dann ja groß auch publik gemacht werden müssen. Mhm. Und es gibt ja auch einen Film, der das dann bei Netflix nochmal thematisiert hat. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. War, glaube ich, von Jude Apatow, glaube ich, produziert. Da wurde so ein bisschen diese Dreharbeiten nochmal aufs Korn genommen. Jetzt lass uns einmal nochmal zurückkommen zu Ironheart, bevor ich abschweife, was ich sehr gerne ja tue. Nicht, dass ich den Podcast hier in die Länge strecken will. Fühlte sich denn für dich eigentlich so, ich meine, das sind jetzt 6 Folgen, das haben wir noch nicht ganz erwähnt, die haben so eine Länge von 45 bis 50 Minuten, mal auch 40 Minuten, immer brutto natürlich, weil der Abspann bei Marvel-Serien Disney Plus bedingt immer sehr lang ist. Fandst du die Serie aber an sich irgendwie in die Länge gezögert und gestreckt, so künstlich, oder ging das bei dir ganz organisch gut durch?
Nee, also ich konnte die sehr gut durchgucken, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich muss natürlich sagen, ich unk natürlich immer so ein bisschen, wenn die letzte Folge kürzer ist wie die vorletzte, da bin ich dann immer schon so ein bisschen, oh Leute.
Ne? Deswegen weiß ich, deswegen wollte ich unbedingt die Frage stellen.
Ich meine, gut, da bin ich natürlich auch ein bisschen so Netflix geschädigt durch Stranger Things, wo ja die Finalfolge von Staffel 4 2,5 Stunden ging. Und nicht eine Sekunde langweilig war. Aber da unke ich dann schon jedes Mal. Ich finde aber auch ehrlicherweise, man merkt bei Disney Plus oder allgemein bei den Marvel-Serien immer ganz gut an der Release-Struktur, wie wichtig Marvel die Serie ist. Kommt die mit einmal, ist sie nicht so wichtig. Kommt die wöchentlich, ist sie wichtig. Oder zumindest Marvel wichtig, sagen wir es erstmal so. Und das merkst du halt der Serie auch, dass die halt in 2 Blöcken kommt und da weißt du schon, ja, okay, da gibt jetzt Marvel wahrscheinlich nicht so viel drauf, sagen wir es mal so. Oder Disney, Marvel schon, ja. Aber Disney halt wahrscheinlich.
Ja. Ist anders als bei Andor, wo es tatsächlich eine kreative Entscheidung war, diese Dreierblöcke zu veröffentlichen.
Ja, da hat es ja Sinn gemacht, ja.
Ja, bei Ironheart ist das tatsächlich ein bisschen anders. Ja, ich muss sagen, ich fand so gerade so Folge 3, 4, 5 ziehen sich bei mir so ein bisschen kaugummiartig hin. Okay. Da hätte ich mir so die ein oder andere Redundanz hätte ich rausgenommen. Ich bin auch so ein bisschen mit der Figur von Alden Ehrenreich, bin ich so ein bisschen... Weiß ich nicht. Also die, wenn wir im Spoilerpark gleich ein bisschen drauf eingehen, die hat natürlich wieder so eine doppelte Bedeutung und einen doppelten Boden. Aber so richtig, also manchmal fragt man sich so, da wird dann von Freundschaft gesprochen. Also er fragt dann auch Riri, ob wir denn jetzt Freunde sind. Und man denkt so, ja okay, also ich habe schon verstanden, die Figur selber wird mir so als Nerd verkauft, der so auch halbseitende Geschäfte macht. Was Nerds anscheinend im Marvel-Universum immer machen.
Alle kriminell.
Ja, genau.
Oder halbkriminell.
Genau, haben alle halbes Dreck am Stecken oder haben alle irgendwie halbseitige Geschäfte am Laufen. Aber irgendwie so, der wird mir so als Nerd verkauft und Entschuldigung, das ist Alden Ehrenreich nicht. Also da kann man auch noch so viel mit strubbeligen Haaren machen, das passt nicht bei ihm. Aber es geht dann halt alles so schnell gleichzeitig, wenn es so um Freundschaften entzweien, Freundschaften wieder, also alles wieder gut, wie man so bei kleinen Kindern sagt, ist alles wieder gut, ja, ja. Hier gibt es so eine Andeutung, dass es nicht alles wieder gut sei, aber... Weiß nicht, also ich fand es dann am Ende hinten raus.
Ich fand eh diesen zeitlichen Aspekt in der Serie eh bei den Folgen ein bisschen schwierig, weil du hast ja zwischendrin, sie ist dann daheim und dann irgendwie ein paar Minuten später oder eine Folge später, ja, vor ein paar Wochen warst du noch so und so. Und da haben wir so gedacht, hä, die ist doch gerade erst angekommen. Also ich habe halt auf diesen zeitlichen Ablauf nicht so ganz mitbekommen, sage ich jetzt mal. Also weil das ja nicht irgendwie erwähnt wird, dass heute der Tag ist und morgen der Tag. Also anscheinend vergeht ja innerhalb der Serie schon eine gewisse Zeit auch. Mhm. Ne? Und das kommt einem ja gar nicht so vor, wenn man irgendwie denkt, okay, das passiert jetzt innerhalb alles von 2, 3 Tagen, was da in der Serie passiert. Ja.
Eine Sache, die ich noch ganz nitpicky immer ganz merkwürdig finde bei dieser Serie, anscheinend gibt es keine Cops. Also es gibt einmal eine Folge, in der es eine Befragung gibt. Die Befragung dauert 30 Sekunden
einen
gefühlt.
Einen gibt's.
Ja, okay, einen gibt's, das stimmt. Aber so, wenn die dann ihre Heist durchziehen oder auch mal so eine Prügelei, Keilerei in so einem Diner haben, da fragt man, also mit Explosionen, also kleine, aber mit Explosionen, da fragt man sich, okay, ruft da keiner die Polizei? Ist das irgendwie, also ist das in Chicago normal? Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Ich meine, das ist ja die Heimat von Al Capone, aber so ganz so sicher bin ich mir nicht. Ganz sicher bin ich mir nicht. Prima. Marco, hast du noch irgendwas auf deiner Liste an Aspekten, die wir jetzt noch spoilerfrei besprechen können? Oder meinst du, wir können ein kurzes Fazit ziehen und dann ein bisschen über Spoiler-Sachen sprechen?
Ja, also ich würde jetzt eigentlich gerne einen Spoiler-Part geben, weil da gibt es schon ein paar Punkte, über die man noch reden muss auf jeden Fall. Und soll ich mein Fazit schon ziehen? Also,
sehr gerne. Also ich stelle mal so eine Impulsfrage, wenn du die Serie empfehlen würdest, für wen würdest du sie denn empfehlen?
Also ich würde sie auf jeden Fall Fans oder Freunden von dem Black Panther Film natürlich empfehlen, weil gerade weil sie halt, wie gesagt, die People of Color Thematik sehr gut einfängt. Ryan Coogler macht das wirklich wunderbar, also selbst als nur als Produzent im Hintergrund. Also wer diesen Vibe beibehalten möchte, der kann sich das auf jeden Fall angucken. Und ich finde ja, es baut ja auch nochmal die Figur von Riri Williams nach Black Panther 2 nochmal ein bisschen aus. Man erfährt mehr über ihre Hintergründe und wie sie zu dem geworden ist, der sie geworden ist. Und deswegen, also ich würde es hauptsächlich so in die Richtung schieben. Wer sich jetzt natürlich was komplett Neues, neuen Meilenstein im MCU erhofft, der wird hier, muss man ehrlicherweise sagen, wohl nicht fündig werden. Also da muss man dann wirklich mal abwarten, bis dann die nächste größere Serie kommt. Ich weiß gar nicht, was jetzt als nächstes dann, ich glaube Wonder Man im Dezember ist, glaube ich, das nächste, was dann kommt. Als große Serie und deswegen, also würde ich das hauptsächlich in die Richtung schieben. Aber für mich trotzdem auch als Marvel-Film eine gute Serie. Kann man auf jeden Fall mal gucken.
Ja, gucken kann man die auf jeden Fall, finde ich auch. Also ich bin ja auch großer Sucker von Black Panther, zumindest vom ersten Teil. Ich würde auch so eine milde Empfehlung geben. Also ich glaube auch vor allen Dingen, was du sagtest, Leute, die Black Panther 1 und 2 mochten, werden hier auf jeden Fall richtig sein. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen einzahlt auf die Marvel-Fangruppe, die mit Iron Man noch immer sehr viel anfangen konnte, weil der doch auch mit Anzügen hier eine Menge gemacht wird und mit technischen Gadgets. Auch das Thema KI spielt hier eine Rolle, das können wir im Spoiler-Part gleich ein bisschen breiter ausfahren. Und ja, wenn ihr allerdings so wie ich manchmal mit Marvel-Serien, also ich muss ja zum Beispiel zu meiner Schande gestehen, ich habe ja Agatha All Along nicht zu Ende geguckt und Secret Invasion habe ich mich durchgequält und ich kann mich fast an nichts mehr erinnern. Wer also wirklich ein Problem mit dem MCU in seiner, sagen wir mal, Struktur und seinen Planungen seit 2020 hatte, der wird vielleicht auch hier sagen, ja gut, warum muss ich das denn jetzt gucken? Wird da irgendwie was für Fantastic Four aufgebaut oder was für Doomsday oder irgendwie welche Geschichten? Guckt mal in Spoiler-Part oder hört mal in Spoiler-Part rein, da werden wir ein bisschen was dazu sagen, welche Relevanz das eventuell noch haben könnte. Ansonsten macht euch selber wie immer ein eigenes Bild, entscheidet, ob ihr das gucken wollt oder nicht. Es tut euch am Ende nicht weh, es sind 6 Folgen, es ist eine Miniserie. Ihr wisst selber, wenn ihr den Telestammtisch verfolgt und Marco weiß das als allerbester und am allerbesten. Ich bin ja nicht der größte Seriengucker und trotzdem habe ich die Serie zu Ende geschafft. Also, und das hätte ich auch, glaube ich, geschafft, wenn ich hier nicht die Besprechung mit dir hätte machen können. So, jetzt haben wir schon mal uns zumindest unsere milden Empfehlungen gegeben. Bei dir eine etwas größere, bei mir eine etwas kleinere. Sollte allerdings auch nicht überraschen, wenn man weiß, wie sehr du das MCU magst. Jetzt warnen wir alle mal unsere Hörerinnen. Also wer jetzt noch zuhört, hat entweder alle 6 Folgen gesehen oder sagt sich nach 3 Folgen oder nach 2 Folgen, ich will es nicht zu Ende gucken, aber ich will zumindest wissen, wie es ausgeht. Wir werden jetzt also spoilern und Entwicklungen und auch ein paar Sachen vertiefen, die wir im Non-Spoiler-Part noch nicht besprechen konnten. Deswegen ab jetzt zuhören auf eigene Gefahr. Ansonsten, wenn ihr in Zukunft auch weiterhin Spoiler-Parts wollt, dann schreibt uns gerne auf unserem Discord-Server oder auf www.tele-stammtisch.de. Wie steht ihr zu Spoiler-Parts? Wie steht ihr zum MCU und zu MCU-Serien? Haut doch mal gerne was in unsere Discord-Gruppe oder auf unsere Homepage. So, wir können jetzt spoilern und ich fange mal an mit Orden Ehrenreich. Ich kann diesen Namen immer nicht aussprechen. Das ist eine Figur, die heißt zuerst anders als sie ist und das hatten wir jetzt in diesem Kinojahr schon des Öfteren mal. Grüße an Ethan Hunt und Jim Phelps an dieser Stelle. Orden Ehrenreichs Charakter ist überraschenderweise der Sohnemann von einer bisher sehr bekannten Figur aus Iron Man 1, nämlich von Obadiah Stane, dem vom Jeff Bridges gespielten CEO und Gegenspieler in Iron Man 1.
Richtig.
Erste oder zweigeteilte Frage an dich, Marco. Wie fandst du diesen Reveal? Wie war er für dich so in der Offenbarung und wie cool fandst du ihn denn? Also hast du den gebraucht oder hättest du auch gesagt, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, um diese Serie weiterhin zu gucken?
Nee, also das hätte ich absolut nicht gebraucht. Also so ein Rückbezug zu dem ersten Iron Man, da dachte ich mir auch, okay, also da musste ich erstmal überlegen, also ich habe ja den ersten auch schon lange nicht mehr gesehen.
Wurde das jemals erwähnt, dass er da ein Kind hat, dass er einen Sohn hat? Irgendwie sowas?
Ich kann mich nicht erinnern.
Also ich glaube, Familie fand bei Obadiah Stane gar nicht statt, weil er mir ja im Film so verkauft wurde als der CEO, ne?
Genau. Tony Stark, ja, so habe ich das genau. Halt auch verstanden.
Und der so ein bisschen diese Firma ja als sein Lebenswerk auch betrachtet hat, nachdem Howard Stark verstorben ist.
Ja, und da habe ich mir also gedacht, also wo das dann so offenbart wird, okay. Also das hätte es absolut nicht gebraucht. Also vor allem, es wird ja auch nichts draus gemacht, das muss man ja auch wieder dazu sagen. Also wenn da jetzt wenigstens dann die Figur dann als wahrer Charakter dann irgendeinen Impact hätte, aber der geht zwar zwischendrin mal kurz hoch und hat auch einen Impact, aber fällt halt am Ende gleich wieder zusammen. Und da habe ich mir so gedacht, also entweder gehst du da full on und sagst, okay, ne, ich möchte nicht so sein wie mein Vater, aber letzten Endes bin ich da doch so oder wie auch immer. Und dann ist das am Ende doch wieder ganz anders. Und da habe ich mir so gedacht, also das ist, also dann hätten sie auch einfach sagen können, es ist eine random Figur, die halt diese Situation halt hat, und da wäre es auch gut gewesen. Also das hätte ich jetzt absolut nicht gebraucht. Ich weiß auch gar nicht, ob's, also ich bin ja in den Comics nicht so sehr drin, ob es da so einen Bezug dazu eigentlich gibt. Keine Ahnung, aber da habe ich mir also gedacht, oh, Leute, echt jetzt? Vor allem auch mit seinen Kräften, die er dann hat, habe ich mir so gedacht, das war so irgendwie so eine Mischung aus Whiplash, aus Iron Man 2 und halt irgendwie noch irgendwas anderem. Da dachte ich, also irgendwie, das passt halt alles irgendwie nicht, ne? Und ist ja trotzdem dann auch relativ leicht zu handeln, dann die Figur. Obwohl ich das in dem Sinne schon smart empfunden habe, als er sich dann selber ja nicht steuern kann und quasi dann kämpft, obwohl er nicht kämpfen möchte, auch gegen Riri. Das fand ich dann schon wieder ganz witzig eigentlich. Also wie er sich dann immer entschuldigt hat, wenn er sich, oh, sorry. Und aber also diesen Reveal hätte ich persönlich ehrlicherweise nicht gebraucht. Also das, ja, weiß ich nicht.
Bei mir schlägt ja auch sofort dieser Retconning-Alarm los. Also ich habe ja nicht umsonst schon mal vorhin The Final Reckoning ins Spiel gebracht. Ich fand ja diese, also Spoiler für Final Reckoning, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, geht mal ins Kino dafür. Also auch wenn er 170 Minuten ist und ich den jetzt auch nicht monumental geil fand, aber ich finde allein die zwei Stunts, diese insgesamt 40 Minuten an Tauch- und Flugzeugszene müsst ihr ja gesehen haben, und das müsst ihr im Kino gesehen haben. Ich habe den zweimal im Kino gesehen und war beim zweiten Mal immer noch, dass ich so am Rande meines Sitzes und die Fingernägel in das Sitzpolster.
Ja, die waren schon halt mega. Wirklich, ja.
Du weißt, dass Tom Cruise noch lebt, aber trotzdem sitzt du und denkst, das macht er jetzt nicht gerade wirklich. So, aber mit dem, was ich gesagt habe, ich fand auch diesen Reveal so banal. Also das war so, ja, okay, wir machen jetzt noch so ein bisschen Member-Berry-Retconning für unsere Marvel-Freunde. Hier übrigens beliebte Figur aus Teil 1 oder Gegenspiel aus Teil 1. Und da könnte man, finde ich echt, das könnte man ja lange im Dunkeln lassen, so wie so seine Agenda ist. Also ob er sie vielleicht auch nur um den Finger wickeln will, um so ein bisschen dieses Spion, der mich liebte, Motiv auszuleben. Also dieses, ne, also wir machen jetzt zusammen unsere Aufträge oder ich helfe dir. Und wenn das Ding auch vorbei ist, dann rechnen wir nochmal ganz persönlich ab. Und das findet hier gar nicht statt, sondern es gibt dann auch, wie ich finde, wir sind ja im Spoiler-Part, deswegen darf ich das ja sagen. Sie, also Riri holt sich ja ganz viel Hilfe an technischen Gimmicks bei ihm und verspricht ihm ja hoch und heilig, dir passiert nichts, du wirst also nicht in Rechenschaft oder zur Rechenschaft gezogen. Und surprise, surprise, irgendwie gefühlt 10 Minuten später sitzt der junge Mann im Gefängnis.
Jetzt, wo du es sagst, stimmt, ja. Ja, stimmt.
Ja, also das war für mich so, dass ich dachte, immer wenn eine Figur sowas verspricht, weiß ich, es geht nicht gut aus, sag es lieber nicht. Und genauso wird es dann halt gemacht. Und deswegen fand ich das dann so ein bisschen, ich hätte das gar nicht gebraucht. Also lass den doch einfach da als Technik-Nerd irgendwie, und dann verspricht er ihr das und die connecten irgendwie auf der Ebene. Aber so diesen persönlichen Bezug, diesen Verweis auf Iron Man hätte ich da überhaupt nicht gebraucht. Nee. Und nichts gegen Aaron Ordenreich. Ich kann diesen Namen nicht merken. Heißt der Elden Ordenreich? Nee, Aaron Ordenreich. Olden, wie heißt er denn?
Ehrenreich.
Reich.
Ach, so. Reich, ja.
Muss ich meiner Meinung nach umbenennen in Heinz-Günther Pedersen. Dann kann ich
ihn doch einfach Han Solo.
Han Solo, genau.
Das
oder
fand
nur
ich
Solo.
Ehrlicherweise, diesen Gag fand ich aber eigentlich ganz smart. Habe ich mir auch gedacht, warum sie das bei Marvel überhaupt machen, weil sie machen ja einen Star Trek-Gag. Und ich dachte, jetzt gehen sie halt eher so in die Star Wars-Richtung, um halt nochmal eine Referenz auf seine andere Rolle da zu machen. Aber sie sind da bei Star Trek geblieben. Fand ich auch ganz smart eigentlich.
Und es wird ja irgendwann auch mal irgendwie wir wissen ja gar nicht, was wir bauen. Das könnte ja auch der Todesstern sein oder sowas. Da dachte ich auch wieder, das ist schon geil, wie Kevin Feige immer diese Star Wars-Referenzen reinbaut. Also da Hut ab, wie er das irgendwie hinkriegt. Ja, aber ich bin da halt voll bei dir. Ich finde so diesen Charakter und diese Entwicklung, die hätte es für mich nicht gebraucht. Da hatte ich, wie gesagt, dieses Retconning-Gefühl, so man stellt doch einen Zusammenhang noch zu anderen Teilen her. Das hätte ich nicht gebraucht. Wie ging es denn dir aber mit einer Figur, die ich finde den Schauspieler, da reden wir gleich noch drüber, weil ich behaupte jetzt schon mal, dass Marvel da eventuell nicht so das ganz glückliche Händchen hat, was Gegenspieler angeht und ihre, sagen wir mal so, ihr Verständnis von Zusammenarbeit und Zusammenleben mit Frauen. Wir haben hier eine Figur, aber die auftritt, deswegen machen wir erstmal die Figur selber, die ich kann mich nicht mehr erinnern, seit wann sie uns mal präsentiert wurde, aber sie wurde uns, glaube ich, in irgendeiner Serie auch schon mal zumindest so in Anführungsstrichen angeteasert, dass viele davon ausgingen, dass der oder die das sei. Hier tritt nämlich zum allerersten Mal zumindest im Serien- und Filmuniversum von Marvel die Figur Mephisto auf. Und damit verbinden Marvel-Fans und vor allem den Comicbuchliebhaberinnen von Marvel ja eine ganze Menge. Wie fandst du diese Einführung dieser, wie ich zumindest den Eindruck hatte, lange Zeit erwarteten Figur?
ja, wirklich lang erwartet. Also ich glaube, die Gerüchte, die gibt es ja schon seit Jahren. Das war ja schon damals, als wir WandaVision 2021 besprochen haben, hat man ja schon drüber nachgedacht, ob Mephisto hinter manchen Sachen steckt, weil ja Wanda da auch so ein Teufelskostüm anhatte und so weiter und so fort. Und da hat man dann im Prinzip in jeder Rolle oder in jedem Film, wo das irgendwie eine Andeutung war, hat man das ja mit rein interpretiert. Es war ja bei Agatha All Along auch so, steckt Mephisto dahinter und so weiter und so fort. Und dass der hier von dem Darsteller auch gespielt wird, das ist eigentlich auch ein offenes Geheimnis gewesen, glaube ich. Also ist jetzt auch nichts Neues. Ich fand zwar schon an sich, wie er so auftritt, das fand ich schon ganz okay. Deswegen sage ich, für mich kam es halt einfach zu spät in dieser Serie. Das verpufft halt dann auch mehr oder weniger hinten raus, außer das halt, was dann mit Riri dann passiert noch. Deswegen, das ging für mich dann eigentlich auch mehr oder weniger unter, weil seine Präsenz an sich als Figur fand ich dann schon ganz gut, weil man sieht das ja auch in einem Rückblick, als er Peter das erste Mal aufsucht, da sieht man ihn ja ganz kurz als Spiegelbild in der Tasse und da dachte ich mir so, okay, alles klar. Und das fand ich dann schon gut, wie man ihn so eingeführt hat. Ja, was über den Schauspieler ist, das ist dann natürlich dann nochmal eine andere Geschichte.
Ja, ich greife da mal mit rein und offenbare dann auch, also der wird gespielt von Sacha Baron Cohen, das ist natürlich hier Borat und Ali G und wie ihn alle kennt und ja. Hat bei Hugo Cabré mitgespielt und ist natürlich eher als Comedy-Darsteller aufgetreten, hat aber auch schon in The Trial of the Chicago 7 von Aaron Sorkin hat er eine ernste Rolle gespielt oder zumindest in einem ernsten Film eine Rolle gespielt. Das ist ja immer so eine Sache, wenn Comedy-Actor oder Comedians in ernsten Rollen gecastet werden. Und ich finde, Mephisto kommt hier schon so als verführerischer, diabolisches, kleines Teufelchen rüber.
Ja.
Ich fand das von seiner Darstellung her mit der begrenzten Serienzeit, man kann ja nicht Screentime sagen, weil es ja kein Kinofilm ist, aber da fand ich schon ganz gut, was er damit anstellt. Inhaltlich ist das natürlich, da bin ich voll bei dir, eigentlich viel zu spät und auch obsolet, weil ich finde gerade so was Parker... Da gibt's so ein, zwei Sequenzen, wo du dieser Anzug, diesen Umhang, den er dann immer bekommt, als das Gimmick, was wir vor einem Non-Spoiler-Part nicht sagen konnten. Er hat immer so einen Umhang an, der so ein bisschen lächerlich aussieht. Also wie so, wenn kleine Kinder sich an Halloween als Vampir verkleiden. Aber der hat schon krasse Kräfte und er ist ja auch so ein Plot-Device, den Riri will ihn ja irgendwann analysieren und begibt sich dadurch ja auch in Gefahr. Und das ist auch der Moment, wo sie dann die Connection zu Obadiah Staines Sohn offenbart, also zu, wie heißt er noch? Wie heißt er denn? Jeremiah? Nee, wie heißt er denn?
Sieg,
genau.
Genau.
Dass also offenbart wird. Und ich hätte das gar nicht gebraucht, weil ich fand so diese, es gab so eine coole Szene, wo immer wieder so Einflüsterungen stattfinden auf den Anthony Ramos Charakter und das dabei hätten sie es meiner Meinung nach echt belassen können und meinetwegen, ich meine, wir sind ja im MCU, wir kennen das ja nun, mach doch dann eine Post-Credit-Scene, wo sich dann meinetwegen offenbart, dass das alles so Mephisto als der Strippenzieher und der Puppeteer, der also hier irgendwie die ganzen Figuren an der Nase herumführt und am seidenen Faden führt. Das hätte ich ganz cool gefunden. Wobei natürlich eine Entwicklung stattfindet. Wir sind ja im Spoiler-Part, wir dürfen also Spoiler, was das Zeug hält. Er hat ja noch eine Begegnung mit Riri und verführt sie ja auch. Und wie wir dann in der Post-Credit-Szene sehen, ja auch, wobei das ist sogar schon in der normalen Abspann, also vor dem Abspann, dazu müssen wir allerdings ein bisschen ausholen. Wir haben vorhin schon mal gesagt, das Thema KI spielt hier eine große Rolle. Unter anderem, weil Riri mit ihrer, ist es eine Schwester oder ist es beste Freundin?
Beste Freundin.
Ja. Sie hat ihre beste Freundin und ihren Stief- oder Pflegevater bei einem, ja,
das war der Stiefvater und die beste Freundin, richtig.
Genau, die wurden quasi umgebracht bei so einem Überfall oder bei so einer Gangnummer in der Werkstatt von denen. Und das ist ein Trauma, was tatsächlich Riri mit sich rumschleppt, aber sie entwickelt eine KI und in dieser KI taucht diese Natalie wieder auf und benimmt sich halt wirklich auch wie eine Figur, die zwar nicht aus Fleisch und Blut ist, aber die sich wie eine Figur aus Fleisch und Blut anfühlt. Und das sorgt manchmal für krasse Suspense-Momente. Das triggert auch Riri einmal in so eine richtige Panikattacke. Und das hat, finde ich, auf der emotionalen Ebene total gut funktioniert und hat super. Einen echt guten Payoff, weil Mephisto ist tatsächlich ihr suggeriert, also ich kann dann Natalie wieder zu einer realen Person machen. Und am Ende finden wir raus, es findet auch tatsächlich statt. Also Riri hat sich von Mephisto verführen lassen.
Ja, und da habe ich noch ganz Entwicklung? Und da habe ich noch ganz kurz gedacht, weil ja immer mal, es wird ja immer mal zwischen dieses Gespräch und die Szenen danach hin und her geschnitten. Und da habe ich mir so gedacht, machen sie jetzt dieses Mission Impossible Ding, dass sie halt zeigen, was vielleicht passiert, ne? Und gehen dann aber wieder in das aktuelle Gespräch zurück. Oder ja, machen sie das jetzt? Und dann ist es dann doch nicht so. Und sie, ja, ich lasse mich hier nicht verführen. Da war ich auch kurz, dachte ja, boah, ist das jetzt echt? Ist das jetzt nicht echt? Aber es, wie du schon sagst, es entpuppt sich ja dann am Ende als Realität, dass sie sich verführen lässt, um ihre beste Freundin wieder zu haben.
Also ganz spannende Entwicklung und ich fand auch die Szene gut geschnitten. Also das hatte ja für mich so ein bisschen so Nolan-Technik, dass immer wieder so das, was sein könnte und man ist sich nicht ganz sicher, ist das jetzt Realität, ist das jetzt eine Fantasie oder eine Art von Vision, die jetzt gerade Mephisto ihr in den Kopf spielt, aber das wird dann am Ende tatsächlich manifestiert, dass wie auch immer Natalie wieder und zu den, ja, zumindest präsenten Personen gehört, zu den Lebenden weiß ich nicht, das kann man jetzt noch nicht sagen. Ja. Ich habe noch einen Aspekt, den Anthony Ramos Charakter betreffend. Also wir haben ja schon im Non-Spoiler-Part so ein bisschen angedeutet, in den Comics ist das eine Figur, die heißt The Hood. Ich finde auch nicht umsonst ist da mit Robin Hood so eine gewisse Parallele, zumindest auch am Anfang dieser Serie.
Stimmt, ja, habe ich auch dran gedacht, ja.
Und wir hatten ja schon gesagt, die Motivation ist am Anfang schon so, dass man das Gefühl hat, der ist so, ne, nimmt's den Reichen, gibt's den Armen, aber am Ende kommt raus, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Er will sich nämlich an seinem Vater rächen, der ihn mit 12 quasi aus dem Haus geschmissen hat, weil er dann als Alleinerziehender nicht zurechtkam.
Ja.
Und fand ich jetzt so ein bisschen vom Schreiben her faul, was ich aber durchaus spannend finde, dass diese Serie es aus meiner Sicht darauf anlegt, eine zweite Staffel zu kriegen, weil auch der Anthony Ramos Charakter in einer Mid-Credit-Szene auftritt und nochmal auf der Bildfläche erscheint, also nicht zu den toten Personen gehört, sondern auch noch unter den lebenden Wald und eventuell noch ein bisschen auf Rache sind, was Riri angeht. Wie fandst du diese Mid-Credit-Szene?
Die fand ich an sich schon ganz gut, weil wir, da haben wir ja diesen, das haben wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen ausgespart, halt diesen Magie-Aspekt haben, der ja eigentlich auch total plötzlich mitten in der Serie auftaucht, da fragt man sich, ach, hä, was ist denn jetzt los? Obwohl ich das eigentlich ganz, ganz cool fand. Und ich finde, das ist halt auch so ein Indiz dafür, dass vielleicht die komplette Serie eigentlich hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen sollen, weil das taucht auf und verschwindet dann wieder und taucht erst in der letzten Folge dann nochmal auf. Also, da merkt man irgendwie, was sollte das jetzt sein? Wo sollte das jetzt hingehen oder so? Also, ich finde, da merkt man schon, dass da so ein Bruch drin ist. Obwohl ich es auch ganz gut fand, wie dann auch Riris Mutter darauf reagiert, weil sie ja, du bist wirklich Zauberin, das gibt's doch gar nicht. Aber ich fand einfach diesen Effekt so geil, wie so das Bild sich dann nach unten und der Raum dreht sich da, ja, was ist denn jetzt? Aber fand ich ziemlich cool und das war ja dann auch so ein bisschen dieser Doctor Strange-Vibe, der da mit reingekommen ist, also das Kamatage, wo Doctor Strange ja auch unterrichtet worden ist, wird ja auch erwähnt unter anderem. Und deswegen fand ich ganz gut. Ja, und mit den Mid-Credit-Scene, ist ja also keine Post-Credit-Scene, ich könnte mir das gut vorstellen, dass man da nochmal einen Punkt hat, wo man ansetzen könnte. Kann natürlich sein, wenn es jetzt vielleicht nicht auf eine einzelne Staffel hinläuft, dass es vielleicht so als Start einer Bedrohung für diese Young Avengers irgendwie dient, dass man sagt, okay, wir können jetzt Riri nicht alleine gegen ihn antreten lassen, sondern sie holt sich halt noch Hilfe dazu oder die Gruppe agiert zusammen oder irgendwie sowas. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen.
Ja, und auch wenn ich mich jetzt nicht überschwänglich geäußert habe, ich würde mir auch eine zweite Staffel oder eine Fortführung dieser Geschichte, dieses Charakterbogens, würde ich mir durchaus angucken. Also wenn das irgendwie in Young Avengers verarbeitet wird oder in einer zweiten Staffel, wäre ich auf jeden Fall an Bord. Ich fand es dann doch am Ende interessant genug, auch wenn jetzt die große, und das würden wir vielleicht so als Abschlussfrage formulieren, ich finde so, dass die große Abhängigkeit, also wir können das mal einfach so zusammenfassen. Ihr müsst jetzt die Serie nicht gesehen haben, um nachher, glaube ich, Fantastic Four zu verstehen. Und das ist jetzt auch keine Entwicklung, die angedeutet wird, was Avengers Doomsday angeht. Das können wir jetzt auch schon mal revealen, glaube ich, oder?
Außer Mephisto spielt in Doomsday mit, aber das wage ich mal zu bezweifeln.
Man weiß es nicht, ja.
Ja, nee, das ist halt das Ding. Also, das ist halt einfach das Problem mit der gesamten Serie, die halt zu einer Zeit entstanden ist, wo die jetzigen Filme in dem Sinne noch gar nicht so final vielleicht alle geplant waren. Deswegen, die steht halt so ein bisschen im luftleeren Raum halt quasi. Ja. Also, ich könnte mir das in sich auch vorstellen, dass die Geschichte weitergeht. Ich finde aber, dann müsste man Mephisto noch mal mehr einbauen, auf jeden Fall. Ne? Dann hättest du natürlich aber so eine Magie-Thematik, also könntest du vielleicht Agatha beziehungsweise auch Strange irgendwie ein Stück weit mit dazu holen. Also Strange wahrscheinlich sogar am naheliegendsten, weil ja da die Bekannte jetzt aus dem Laden da, dass die auch großer Fan ist von ihm, beziehungsweise von dem Kamatage. Also ich sag mal, es sind schon Ansatzpunkte da, wo du das auf jeden Fall weiterführen könntest. Mal gucken, was die Zeit bringt. Also ich würde es natürlich auch Dominic Thorne wünschen, dass sie nochmal die Gelegenheit bekommt, den Charakter weiterzuspielen, weil sie war für mich das große Pluspunkt einfach in dieser Serie. Also die Charaktere an sich, die Schauspieler an sich, die haben alle einen super Job gemacht. Ne? Also da war es dann eher so die Story, die halt teilweise ein bisschen dünn war, sage ich jetzt mal.
Ja, das stimmt. Da können wir doch auf jeden Fall den Bogen schlagen und sagen, also wer jetzt storytechnisch da großartige Innovationen erwartet, der ist vielleicht ja falsch, aber man, es kennt ihr ja vom MCU, das ist ja meistens doch relativ konventionell erzählt. Konventionell erzählt haben wir auch jetzt ein knappes Stündchen über die Serie Ironheart. Ich wiederhole nochmal, startet am 25.06. mit 3 Episoden, die wir erstmal wegbingen könnt. Dabei wünschen wir euch, wenn ihr sie schaut, viel Spaß. Wie gesagt, gebt uns gerne Feedback, also entweder natürlich über Markus Kanäle, flimmerkiste@marco findet ihr bei Instagram beispielsweise. Könnt ihr auch eine Mail schreiben. Packt ihr euch alles in die Shownotes. Und ansonsten schreibt ihr uns auf dem Discord-Server, der wächst ja und gedeiht, da freuen wir uns richtig drüber.
Sehr gut.
Da sind wir rege im Austausch, da haben wir ja auch einen Serienkanal, wo ihr ein bisschen mit uns plaudern könnt. Ich plaudere auch nochmal aus dem Nähkästchen. Ich war gestern, wir nehmen an einem Sonntagabend auf, ich war gestern auf einem Community-Event, nicht vom Telestammtisch, sondern von unserem, ja, ich will jetzt nicht sagen befreundeten Podcast, aber von unserem Horror-Podcast Deutschlands, vom besten und größten wahrscheinlich, nämlich Devils and Demons, und habe dort 28 Years Later gesehen.
Oh, sehr
und
gut.
Hab da auch ein paar Telestammtisch-HörerInnen kennengelernt, beziehungsweise mal persönlich kennengelernt, und das hat schon Spaß gemacht. Ich erwähne das ja immer mal wieder, wenn ich hier beim Podcast am Mikrofon bin, sprecht uns immer gerne an, und ich bin auch sehr dankbar, dass das die Personen gestern gemacht haben, weil ich das manchmal nicht durchblicke, wer dann so wer ist, und ja, mach das gut, immer
wir
gerne.
Auch.
Wir beißen echt nicht.
Ja, ja.
Also das macht immer Spaß, wenn man dann im persönlichen Kontakt kommt. Das wollte ich nur gesagt haben. Aber Marco, ich habe dir versprochen und ich möchte das auch gerne wissen, was steht denn bei dir in den nächsten Tagen, Wochen bei der Flimmerkiste mit Marco an? Gibt es irgendwas an Serien, die du recapst aktuell? Gibt es aktuelle Kinofilme, die du besprichst? Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ja, also es kommt natürlich am 1. Juli kommt natürlich so eine kleine Jubiläumsfolge nochmal, 6 Jahre Flimmerkiste mit Marco. Da werde ich nochmal auf die für mich bisher beste Serie des Jahres sprechen, Adolescence von Netflix. Da habe ich nochmal ein bisschen was dazu aufgenommen.
Oh, da habe ich sogar gesehen, die Serie.
Ja, 4 Folgen, das ist doch passend für dich, ne? Ja, es ist ja wirklich fantastisch. Also, muss ich schon wirklich sagen. Wenn ihr die Folge hier hört, ist schon die aktuelle Folge draußen. Da haben wir über einen Film mit Samara Weaving gesprochen. Azrael, Angel of Death. Sehr, sehr interessanter Film. Ist
Genrekost, glaube ich, ne?
Ist ein Horrorfilm, ja, mit ihr, der auch ein gewisses Gimmick beinhaltet, möchte ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Hört da gerne in die Folge rein. Da haben wir über den Film gesprochen, könnt ihr aber, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, könnt ihr auf Prime oder Apple TV leihen. Also ist kein Problem. Und ja, im Sommer jetzt natürlich liegen die ganzen Blockbuster an. F1, Jurassic World, Nobody 2 auf jeden Fall. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf, Bob Odenkirk wieder in der Rolle zu sehen. Also es sieht schon ganz lustig aus, wenn er dann mit seiner Familie da im Urlaub dann irgendwie agieren muss. Und ja, serientechnisch wird es auf jeden Fall The Bear, die finale Staffel, eine Besprechung geben. Vielleicht sogar Folgen einzeln, das weiß ich noch nicht. Also da kommt ja, glaube ich, sogar zeitgleich mit Ironheart kommt die finale Staffel raus.
Ich glaube auch,
ich glaube,
24.
Ja.
Ne?
Genau, und ansonsten noch weiter in der Zukunft ist natürlich ein ganz großes Special, ist auch schon arg in der Vorbereitung zu Stranger Things geplant. Also da wird es einiges an Material geben, was da dann zum Finale, das am 26. November startet, geben. Also alles noch ein bisschen weiter hinten natürlich, aber so in der nächsten Zeit sind auf jeden Fall die großen Blockbuster auf jeden Fall dran und serientechnisch auch auf jeden Fall einiges, weil es kommen auch viele Miniserien jetzt, habe ich gesehen, auch auf Netflix, wo hochkarätige Darsteller dabei sind. Deswegen, also guckt und hört gerne bei mir auch rein, bei Flimmerkiste mit Marco.
Ja, das auf jeden Fall. Für eure Ohren ist immer genug Platz für 2 Podcasts.
Ja, mindestens.
Ich meine, ich kann mir die Frage eigentlich schon selbst beantworten, aber ich stelle sie trotzdem, wenn ich die schon mal am Mikrofon habe, möchte ich sie auch gerne stellen. Was ist denn so der Blockbuster in diesem Sommer oder zumindest der avisierte Blockbuster? Man kann das heutzutage bei diesen komischen Box-Office-Zahlen, die manchmal verrückt spielen, ja nicht so richtig vorausahnen, aber Was ist so der Mainstream-Film, auf den du dich am meisten freust? Ich kann ja mal vorher aufschreiben, was ich denke, was du sagst, und du kannst es währenddessen erzählen.
Na gut, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Jahr nicht diesen einen habe. Also ich weiß ja, letztes Jahr bin ich mit Sicherheit meinen ganzen Instagram-Followern mit einem Film sehr auf den Nerv gegangen. Zumindest seitdem der erste Teaser rausgekommen ist. Ironischerweise kommt natürlich genau ein Jahr später ein anderer MCU-Film. Gut, die machen jetzt gerade nicht so interessante Spots, die man da andauernd reposten kann. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dieses Jahr gar nicht so diesen einen Film, der jetzt wirklich für mich durchsticht. Also, wo ich ganz ehrlich sehr überrascht war, dass der mir doch so gut gefallen hat, weil ich den vorher gar nicht so sehr hochgehoben habe, war auch Thunderbolts, wie bei dir. Also, der ist wirklich, je näher der Kinostart damals kam, dachte ich mir, jetzt das könnte so mein Marvel-Highlight 2025 werden. Also sogar noch vor Fantastic Four. Da bin ich halt einfach gespannt, wie sie es umsetzen werden, das Ganze. Obwohl das auch schon gut aussieht. Mhm. Aber es gibt halt für mich jetzt nicht so diesen einen, wo ich sage, das ist jetzt so mein Must-See, sage ich jetzt mal. Also welchen ich ganz interessant finde, wo mich der Teaser oder Trailer ein bisschen guckt hat, ist dieser Weapons, der jetzt irgendwann, ich glaube im August auch kommt oder so, wo diese Kinder verschwinden. Also der sieht ganz interessant aus. Aber das ist halt jetzt, glaube ich, jetzt nicht so ein Massenblockbuster. Aber es weiß ich nicht. Also dieses Jahr fällt es mir wirklich sehr, sehr schwer, diesen einen Überfilm für mich persönlich rauszuheben. Wie ist bei dir?
Ja, also man kann das wahrscheinlich spiegeln, ich habe natürlich Fantastic Four bei Marco.
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so der Fall. Also ich freue mich schon drauf, aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das ist jetzt der, auf den ich jetzt unbedingt warte oder sowas. Also da ist dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr ausgeglichen. Aber wie ist bei dir?
Bei Fantastic Four genauso. F1 habe ich schon gesehen. Ich muss kurz überlegen, ob ich den schon sprechen darf. Ja, ich mach's mal lieber nicht.
Ich sage einfach so, wie ich es die ganze Zeit schon sage, Top Gun Maverick auf der Rennstrecke.
das würde ich, das kann, wie heißt das immer so schön, das kann ich weder bestätigen noch dementieren. du liegst mit der Sache aber sicherlich nicht ganz falsch.
Ja, check da einfach mal. Also wenn man einmal den Trailer gesehen, man muss doch nur beide Trailer nebeneinander legen. Das ist also natürlich nicht exakt das gleiche, aber das eine spielt in der Luft, das andere auf einer Rennstrecke. Also, come on.
Ich widerspreche jetzt, wie gesagt, nicht. Da hört ihr am besten, glaube ich, Mitte der Woche.
Aber ich freue mich trotzdem drauf, die Bilder sehen schon geil aus. Also ich bin zwar auch seit Schumi nicht mehr da, ist kein Formel-1-Fan mehr, aber...
Dito, ich bin, glaube ich, über 20 Jahre raus, was Formel-1 angeht.
Ich weiß gar nicht, wann der damals aufgehört hat. Ich meine, Mercedes ist aber auch schon wieder, glaube ich, über 10, 15 Jahre her oder so. Deswegen, also ist die Bilder sehen aber schon mega aus. Also das, also allein nur deswegen Brad Pitt und die Bilder, also gucken tue ich dem ja auf jeden Fall an.
Ja, also ich check da einfach mal unsere Besprechung beim Telestammtisch aus. Ich werde noch eine Videokritik dafür machen. Packe ich euch dann gegebenenfalls auch in die Shownotes, soweit es ist. Einfach mal meinen Kanal dann auch folgen. Muss auch mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Beim Telestammtisch bin ich ja fast gar nicht mehr zu hören. Aus Gründen. Nein, da will man jetzt aber nicht zu sehr drüber sprechen, weil man sollte nicht über ungelegte Eiersachen verlautbaren. Beim Telestammtisch kriegt ihr, wie gesagt, das kennt ihr, meistens die aktuellen Besprechungen der Woche, die meisten Kinofilme besprechen wir ausführlicher, mal nicht so ausführlich, mal spoilerfrei, mal mit Spoilerpart. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen zu 28 Years Later einen sehr ausführlichen Podcast mit 4 TeilnehmerInnen veröffentlicht. Dann kennt ihr unsere Recaps von Andor, da könnt ihr immer noch reinhören. Ich habe ja Andor tatsächlich mir noch aufgespart für die Sommerferien. Also ich bin noch ganz frisch und unbeleckt. Ich möchte das wirklich in Ruhe mir anschauen und nicht mit diesem Druck. Und dann werde ich mir natürlich die Recaps anhören. Ansonsten kennt ihr das wie üblich auch, wenn Netflix Mockbuster, muss ich schon fast sagen, dann sind das du und Johannes immer am Start. Ansonsten einfach mal in unsere Shownotes schauen, unseren Instagram-Account folgen, dann werdet ihr mal auf dem Laufenden gehalten, was bei uns demnächst ansteht. Marco, ich danke dir für die Zeit. Ich lasse dich jetzt auf jeden Fall auch in Ruhe das letzte Wort haben, damit du auch zur Ruhe kommst und nochmal ein bisschen was zu dir sagen darfst. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche allen HörerInnen eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Und wie gesagt, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja, ich will einfach nur nochmal Danke sagen für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht, über die Serie zu sprechen und euch da draußen natürlich viel Spaß bei den ganzen anderen Podcasts, die auch noch auf dem Kanal hier kommen. Und ihr könnt ja vielleicht nochmal bei mir reinhören, würde mich freuen. Und vielleicht hören wir ja uns in Zukunft auch nochmal wieder hier beim Telestammtisch.
Das würde mich freuen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.